wollen an den Segen des Herrn bitten. Ja, lieber Herr, dein Wort, es ruft uns zu dir. Und wir kommen in Freude und in Zittern vor deinem Wort. Denn du offenbarst, wer du bist, dass du zu fürchten bist, doch auch, dass du voller Gnade und Erbarmen bist. Und so bitten wir dich, Herr, um deinen Segen, auch wenn wir an diesem Morgen dein Wort betrachten, dass wir ein Stück mehr von dir erkennen, dass wir ein Stück mehr von dir ergriffen werden und dass wir uns freuen an dir, an dem Heil, das du bringst, für alle, die an dich glauben und zu dir gehören. Wir loben deinen Namen dafür. Amen. Amen. Ja, wir kommen heute zu dem zweiten Buch. Wir gehen ja bei unserem Bibelkundemodul durch die biblischen Bücher. Und Genesis hatten wir vor einem Monat und diesmal ist das zweite Buch Mose, Exodus, dran. Und wir haben ein gewisses wiederkehrendes Schema, ist euch sicherlich aufgefallen, alle, die die Aufgaben mal gelesen haben. Es geht vorrangig darum, dass man dieses Buch liest und dass man lernt, sich dabei Notizen zu machen. Notizen zu bestimmten Themen. Und da haben wir als erste Aufgabe gegeben, dass wir, wenn wir das Buch Exodus lesen, doch mal aufmerksam werden sollten, was sagt uns das Wort Gottes hier in diesem Buch über das Wesen Gottes? Ja, wir glauben, dass die Bibel eine Selbstoffenbarung Gottes ist. Er zeigt etwas über sich selbst. Und zwar sowohl in der Beschreibung, was er über sich selbst sagt, als auch, was die Bibel beschreibt, wie er mit Menschen handelt. Gestern waren James und ich evangelisieren hier in Wetzlar und wir haben zwei junge Männer getroffen. Und wir haben sie angesprochen und einer der jungen Männer sagte, ich weiß schon alles über Gott. Dann habe ich gesagt, ah, das ist ja interessant, erzählen Sie doch mal. Und dann fing der andere an zu lachen und hat gesagt, ach, jetzt hast du dich reingeritten. Ja? Und er sagte, ja, also Gott ist gut und er versucht auch den Menschen zu helfen, aber manchmal klappt es halt auch nicht. Es sind ja auch viele, die beten und die wollen irgendwie Hilfe und manchmal geht es halt nicht. Ich sage, ach, das ist interessant. Sie sagen also, Gott ist gut, aber er ist nicht so mächtig genug, um allen zu helfen. Dann sagt er, ja, keiner ist perfekt. Das Buch Exodus beweist uns genau das Gegenteil. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch im Alten Testament lesen und lernen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und wenn man das Wesen Gottes im Buch Exodus zusammenfassen will, auf zwei Faktoren, dann wäre das, Gott ist mächtig und Gott ist perfekt. Wir gebrauchen manchmal dieses Wort Souveränität. Das heißt, Gott ist souverän, er kann machen, was er will. Er ist nicht eingeschränkt, er hat keine Grenzen, es ist nicht etwas, was ihn hindern kann. Wenn er sich etwas vornimmt, kann er es verwirklichen. Es ist nie der Fall, dass Gott sagt, ah, ich wollte euch ja helfen, aber ich bin nicht durchgedrungen irgendwie. Gott ist souverän. Und wir können dieses souveräne Handeln im Buch Exodus sehr, sehr plakativ, sehr, sehr anschaulich verfolgen. Und wir sehen, Gott ist nicht jemand, der passiv ist, der irgendwie abwartet, der so irgendwie mit einem Fernrohr auf die Welt schaut und sagt, ach, was machen die denn jetzt wieder? Mensch, die sollten doch sich doch mal bessern. Gott ist aktiv. Er greift ein. Und ich glaube, es gibt kaum ein Buch, was das dramatischer und deutlicher beschreibt als das zweite Buch Mose. Das Buch Exodus ist eine große Darstellung des souveränen Wirkens Gottes. Und besonders deutlich wird das anhand von zwei Personen. Robert hat gerade schon angesprochen, der eine ist der Pharao und die andere Person ist Mose. Wir sehen im Buch Exodus zunächst einmal eine souveräne Gnade, ein souveränes Handeln Gottes mit Mose. Und das beginnt schon von ganz zu Anfang. Da sehen wir, Gott kontrolliert alles. Selbst wenn es den Menschen manchmal noch etwas verborgen ist, aber Gott kontrolliert alles. Gott bewahrt Mose. Habt ihr das gelesen? In großer Gefahr erweckt Gott Mose zum Leben. Da, wo es wirklich gefährlich war, Kinder zu kriegen. Und ich denke manchmal, würde der Pharao schon etwas von Abtreibung kennen, wäre das die Methode, die er angewandt hätte. Alle israelitischen Kinder sollten getötet werden. Und in dieser Zeit, in dieser Drangsal, erweckt Gott Mose. Und er bewahrt Mose. Und das schildert uns das Buch in besonderer Weise. Mose wird ausgesetzt auf einem kleinen Schiffchen auf dem Nil, wie so ein kleiner Noah als Säugling. Und normalerweise müsste man denken, ja, irgendwann geht das Boot unter und fertig ist. Aber ausgerechnet die Tochter des Pharao, dem Pharao, der geboten hat, alle männlichen Nachkommen der Hebräer in den Nil zu werfen und sie zu töten, ausgerechnet die Tochter des Pharaos wird so bewegt von Mitleid, dass sie den kleinen Mose aufnimmt und ihn in ihrem Zuhause, in ihrem Palast, königlich erzieht. Gott ist souverän. Das sehen wir schon an dieser einen Sache. Gott schafft es, das Herz der Tochter des Pharaos so zu bewegen, dass sie ein Instrument wird seiner Gnade. Aber er zeigt auch mit Mose, Gott wirkt unabhängig. Mose wächst auf, wird ein starker Mann, ist sehr gelehrt, sehr gebildet, hat ja die hohe Schule der Ägypter durchwandert. Und jetzt denkt er sich, oh, ich bin der Retter meines Volkes, ich mache jetzt mal was. Und er bringt einen der Aufseher um. Und damit war die ganze Revolution auch schon wieder zu Ende. Er musste fliehen. Gott schickt ihn 40 Jahre als Schafhirte in die Wüste. Und es wird deutlich, war das nicht eigentlich die große Hoffnung? Auf so wunderbare Weise wurde Mose gerettet und sollte der nicht jetzt das Volk Israel retten? Aber Pustekuchen, alles aus. Aber nein, Gott ist nicht angewiesen auf die Kraft eines Menschen. Mose lernt Demut. Er lernt Niedrigkeit. Er lernt Abhängigkeit. Und an der Stelle, wo Mose vielleicht gerade langsam an seine Rente gedacht hat, mit 80 Jahren, da beruft Gott Mose mit einem Auftrag. Gott verwirklicht seine Pläne, wann und wie er will. Nicht wie Menschen wollen. Und er ist unabhängig von Menschen. Das zeigt diese Geschichte. Sein Handeln ist unabhängig. Er reagiert nicht, wie sich die Dinge entwickeln und was für Ideen die Menschen aufkommen. Er handelt. Er ist aktiv. Und er führt alles nach seinem Willen. Das ist, was wir hier sehen. Aber auch sehen wir, Gott beweist dass er treu, barmherzig und mächtig ist. Denn er rettet sein Volk durch Mose. Er ist treu, weil Gott hat schon dem Abraham vor Jahrhunderten vorher gesagt, ich werde deine Nachkommen nach Ägypten schicken und ich werde sie wieder herausführen. Und Jakob wusste das, selbst Josef wusste das. Sie sagten, oh, wir wollen nicht hier begraben werden, nicht hier in Ägypten. Wir wollen dort wieder in Israel, in Kanaan, dort wollen wir begraben werden. Das ist nämlich die Hoffnung auf diese Verheißung, die Gott gegeben hat. Und hier, wo die Drangsal am größten ist, wo das ganze Volk Israels zu einem Sklavenvolk geworden ist und wo die größte Weltmacht der damaligen Zeit, die Ägypter, absolute Herrschaft ausführen, da verwirklicht Gott seine Treue. Und sagt, ich habe es verheißen, ich werde es tun, niemand wird mich aufhalten. Aber nicht nur seine Treue, sondern wir sehen auch etwas von seiner Barmherzigkeit. Gott sieht das Leid des Volkes Israel an. Er hört ihr Rufen, ihr Beten, ihr Schreien. Und er erbarmt sich. Manchmal haben wir das Gefühl, wenn wir von der Souveränität Gottes hören, dass es eine kalte Souveränität ist. Er kümmert sich einfach um nichts, sondern bringt einfach nur seinen Plan durch. Das Buch Exodus beweist uns aber, Gott ist souverän, er ist treu, aber er ist vollkommen barmherzig. Er hat Mitleid, er fühlt mit seinem Volk, er ist herzlich verbunden mit seinem Volk. Er hört auf ihr Schreien. Und er rettet sein Volk in einer Weise, dass ganz deutlich wird, diese Rettung des Sklavenvolkes, das beruht nicht auf Sozialreform oder auf humanistische Gleichberechtigung oder politischen Befreiungskampf. Mose ist kein alter Martin Luther King oder Abraham Lincoln oder dergleichen. Er ist auch kein Mahatma Gandhi mit einem Streit. Gott rettet sein Volk durch Mose in einer Art und Weise, dass deutlich wird, das war Gottes Kraft. Das waren keine menschlichen Ideen. Das waren auch nicht nur gute menschliche Ideen. Das war Gottes Kraft. Gott ist mächtig. Er schickt Plagen, Zeichen, Wunder und alle müssen sehen, oh, das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Das sind hier nicht irgendwie eine merkwürdige Aufeinanderfolge von Umweltkatastrophen. Gott zeigt, er ist mächtig. Er ist mächtig über die ganze Schöpfung und er ist mächtig, sein Volk zu retten, sodass deutlich wird, das war Gottes Kraft. Er ist auch fähig, sein Volk zu bewahren. Er bewahrt sie vor der Kriegsarmee der Ägypter, die ihnen nachläuft. Er bewahrt sie in der Wüste vor Hunger. Er bewahrt sie vor Durst. Gott ist treu, barmherzig und mächtig. Das ist etwas, was wir an diesem Buch erkennen sollen. Aber Gott handelt auch souverän gegenüber dem Pharao. Und auch hier zeigt Gott, er kontrolliert alles. Gott erweckt auch den Pharao. Und Gott war es, der ihn auf den Thron setzte, der ihn zu dieser Machtstellung verhalf. Das war kein Zufall, dass da plötzlich ein Pharao aufkommt, der Josef nicht mehr kennt, der einen Hass hat gegen dieses Volk Israel. Das war kein Zufall. In Exodus 9, Vers 16, da sagt Gott
zum Pharao durch Mose: Eben deshalb habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Macht zu zeigen. Gott kontrolliert das. Gott lässt den Pharao bestehen. Und er sagt, weil ich meine Macht zeigen will. Was wir hier lernen ist, Gott kontrolliert sogar die Feinde Israels, die Feinde seines Volkes. Die, die Gott hassen, er kontrolliert sie. Und das sollte alle zum Schlottern bringen. Und im Umgang Gottes mit dem Pharao, da lesen wir von der Verhärtung seines Herzens. Und hieran wird deutlich, der Pharao ist verantwortlich für seine Sünde. Gott zieht ihn zur Rechenschaft für seine Sünde, für sein Handeln. Dennoch hat Gott Kontrolle selbst über das Herz der gottlosesten Herrscher und er gebraucht es zur Demonstration seiner Macht. Es ist ganz interessant, in den Kapiteln 7 bis 11 lesen wir immer wieder drei Dinge. Der Pharao verhärtet sein Herz, dann lesen wir, sein Herz war oder wurde hart, und wir lesen auch ganz häufig, und Gott verhärtete sein Herz. Ja? Was wir daran lernen sollen ist, der Mensch ist verantwortlich für seine Sünde, aber das Herz, selbst das Herz des Menschen ist nicht außer Reichweite von Gottes Kontrolle. Er gebraucht es zu seinen guten Zielen, ohne Grenze. Es gibt nicht irgendwo diese kleine Kammer, wo Gott nicht eindringen kann, wo der Mensch sagen kann, hier habe ich den freien Willen, hier kann ich handeln, wie ich will und niemand kann mich aufhalten. Gott kann. Und Gott gebraucht selbst die Sünde zur Demonstration seiner Macht. Das wird an diesem tragischen Helden, dem Pharao, sichtbar. Der genießt alle Macht, alle Mittel der damaligen Welt. Und er kann Gott nicht wehren. Gott wirkt unabhängig. Gott richtet und besiegt den Pharao. Mit 10 Plagen zeigt Gott dem Pharao und dem ganzen Volk Ägypten, dass Gott allein über die Schöpfung herrscht. Die Ägypter hatten diese Vorstellung, dass es so hunderte von Göttern gibt und sie haben sie verehrt in allen möglichen Formen, ganz viele Tiere oder den Nil selbst haben sie als Gott verehrt, alles. Und Gott zeigt mit seinen Plagen, ich allein herrsche, unabhängig. Niemand kann mir wehren. Niemand. Würden sich alle Götter der Ägypter zusammentun, sie können Gott nicht aufhalten. Mit den Plagen zeigt Gott seine Überlegenheit gegenüber diesen falschen Götzenvorstellungen der Ägypter. Und auch wenn der Pharao hin und her schwankt, er ist immer mal wieder so ein bisschen eingeschüchtert, immer mal so ein bisschen ängstlich und denkt, ach ja, dann gebe ich mal lieber nach. Und dann überlegt er sich aber, sobald es ihm wieder ein bisschen besser geht, und zieht sein Angebot doch wieder zurück. Und man liest das und denkt, oh, jetzt hat man gerade so gehofft, dass das Volk Israel jetzt endlich mal ausziehen darf und jetzt dürfen sie doch wieder nicht. Ach Mensch, hoffentlich verändert sich bei dem Pharao langsam mal was. Hoffentlich erweicht sein Herz sich, damit er das Volk ziehen lässt. Aber auf fast zynische Art und Weise wird in diesen Kapiteln deutlich, was für ein Wurm der mächtige Pharao ist. Ein Wurm in den Händen Gottes. Gott demonstriert fast humorvoll, fast spottend seine souveräne Macht über den Pharao. Er ist nicht abhängig vom Pharao. Gott ist nicht abhängig davon, bis der Pharao endlich mal zu einer guten Entscheidung kommt. Gerade dieses Hin und Her zeigt Gott ist dennoch souverän. Aber Gott ist auch perfekt, um dieses Wort zu gebrauchen von dem jungen Mann. Gott ist vollkommen gerecht, er ist vollkommen heilig. Er ist nicht sündig, er verführt niemanden zur Sünde und er ist auch selbst nicht befallen von Sünde oder Unreinheit oder irgendetwas dergleichen. Und dass Gott heilig ist, das demonstriert er seinem Volk, als er sie aus Ägypten herausführt und als sie am Berg Sinai stehen und er einen Bund mit ihnen schließt. Er gibt ihnen sein Gesetz. Und diese Gesetze, diese Gebote, die sollen etwas von dem Charakter, von dem Wesen Gottes widerspiegeln. An dem Gesetz sehen wir, dass Gott heilig, gut und perfekt ist. Und Gott lehrt damit Gerechtigkeit. Und er sagt zu seinem Volk, ihr sollt euch absondern. Ihr sollt anders sein als alle anderen Völker der Erde. Warum? Weil ich heilig bin, weil ich gerecht bin. Wenn ihr mein Volk sein wollt, dann werdet anders. Gott ist nicht ein Volk wie die der Griechen oder der Römer oder der Ägypter, die alle möglichen Laster und menschlichen Sünden an sich haften hatten. Gott ist perfekt, er ist heilig und wir Menschen sollen es erkennen. Dennoch, obwohl Gott perfekt, heilig und gerecht ist, zeigt uns das Buch Exodus, er gewährt dennoch Menschen seine Nähe. Und das ist etwas Erstaunliches. Gott gibt Mose den Auftrag, bau eine Stiftshütte. Warum? Gott zeigt, ich bin heilig, ich bin gerecht, ich bin perfekt. Ihr seid es nicht. Dennoch will ich Gemeinschaft mit euch. Dennoch sollt ihr meine Nähe erfahren. In den Angaben der Stiftshütte zeigt Gott diese doppelte Wahrheit, Nähe und Trennung. Gott lässt sich nahen durch ein stellvertretendes Opfer und durch die Beachtung von Reinigung und Anbetung. Gleichzeitig zeigt er in dem Verbot zum Heiligtum für das gesamte Volk oder durch den Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten abtrennte, das selbst für die Priester galt, er zeigt einen großen Abstand zwischen Gott und dem Menschen. In der Stiftshütte sehen wir beides, Nähe und Trennung. Gott ist nahe seinem Volk und dennoch so anders. Es ist eine notwendige Trennung da. Eine Trennung zwischen sündigen Menschen und einem heiligen Gott. Und auf eine geheimnisvolle Art und Weise symbolisiert die Stiftshütte, wie dieser Gegensatz ein Stück weit überbrückt wird. Und wenn wir in der Bibel weiterlesen, erfahren wir mehr, was das bedeutet. Wir haben als eine zweite Aufgabe gesagt, auch im Buch Exodus können wir schon etwas über Jesus Christus erfahren. Es gibt Verheißungen auf Jesus. Wir können nicht nur etwas über das Wesen Gottes erfahren, des dreieinigen Gottes, sondern auch spezifisch in seinem Handeln, in seinem Reden mit dem Menschen sehen wir etwas, was hinweist auf Jesus Christus, seinem Sohn. Nun, eine Sache, die vielleicht das Offensichtlichste oder das Bekannteste ist, finden wir in Exodus 12, das Passahlamm. Bei der 10. Plage, wo alle erstgeborenen Söhne aller Familien der Ägypter umgebracht werden, als ein Zeichen des Strafgerichtes Gottes, geht dieser Engel des Verderbens an all denen vorüber, die auf das Wort Gottes gehört haben, die ihm vertraut haben, die ein Lamm geschlachtet haben und die Türpfosten mit dem Blut bestrichen haben. Und die Bibel ist sehr klar. Zum Beispiel in 1. Korinther 5, Vers 7 sagt Paulus, auch wir haben ein Passahlamm. Christus ist geschlachtet. Christus ist geschlachtet. Er ist dieses Lamm, das geschlachtet ist, schon vor Grundlegung der Welt, wie Johannes in der Offenbarung erklärt. Allein in ihm kann das Zorngericht Gottes an uns vorübergehen. Passa heißt vorübergehen. Und es zeigt, hier geschieht etwas, ein Mittel, wie Gottes Zorngericht, was wir verdient hätten, an uns vorübergehen kann. Und die Bibel ist sehr klar, im Alten und im Neuen Testament weist es allein in diese eine Richtung, auf Jesus Christus. Das einzige Mittel, wie das Zorngericht Gottes an uns vorübergehen kann. Ein stellvertretendes Opfer, das Passahlamm. Aber auch sehen wir, Gott versorgt sein Volk in der Wüste. Obwohl sie ständig murren, obwohl sie ständig unzufrieden sind, obwohl sie ständig sagen, ah, eigentlich ging uns es doch in der Sklaverei besser, als jetzt hier durch den Wüstenstaub zu wandern. Und Gott lässt Manna vom Himmel regnen. Manna vom Himmel? Das Wort kommt von Manu. Was bedeutet, was ist das? Was ist das, dass Gott uns versorgt? Und Jesus sagt in Johannes 6, wisst ihr, ich bin das wahre Brot, das vom Himmel kommt. Ihr solltet nicht so sehr fragen, was ist das, was Moses in der Wüste gegeben hat, sondern fragt, wer ist das, den Gott gesandt hat, als das wahre Brot des Lebens. Die wahre Versorgung, nicht nur für unseren äußeren Leib, sondern damit unsere Seele leben kann, damit wir wirklich leben können. Die wahre Versorgung ist das, was Gott in seinem Sohn uns gibt. Deswegen sagt er, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der hat kein Leben. Der hat keinen Anteil an mir. In 1. Korinther 10 sagt Paulus sogar, wisst ihr, erinnert ihr euch an diese Geschichte, wo da ein Felsen stand und das ganze Volk war am Murren, wir haben Durst, wir haben schon so lange nichts mehr getrunken, wir müssen hier alle verdursten. Und Mose schlägt auf das Wort Gottes hin mit seinem Stab an einen Felsen und plötzlich sprudelt Wasser hervor. Und Paulus sagt, wisst ihr, dieser Felsen ist ein Zeichen auf Christus. Der geschlagen wurde, woraus eine Quelle des Lebens wurde, das ist Christus. Oder Mose selber in seiner ganzen Rolle als Leiter des Volkes und auch als Mittler zwischen Gott und dem Volk, ist ein Hinweis auf Christus. In Hebräer 3 lesen wir, Hebräer 3 ab Vers 4. Da lesen wir, denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Und Mose war zwar in seinem ganzen Haus als Diener treu,
das heißt über das Volk Israel, was Gott sich gebaut hat, zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Christus aber, als Sohn über sein Haus, sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Was der Hebräerbriefschreiber hier macht, ist zu sagen, Mose stand dem Volk Israel gut vor, als ein treuer Diener. Christus als Sohn ist besser. Und sein Volk sind wir als Gemeinde. Wir sind das Haus. Wir sehen also, Mose in seiner ganzen Rolle sollte auf etwas hinweisen, was Christus erfüllt, und zwar besser erfüllt. Oder auch Aaron. Wir sehen, Aaron war der allererste hohe Priester. Und ihr habt ja gelesen, er bekam so besondere Gewänder und er hatte besondere Aufgaben. Er durfte als einziger auch ab und zu in dieses Allerheiligste. Er trat fürbittend für sein Volk ein. Und in Hebräer 5, da lesen wir in den ersten Versen: Denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt, im Blick auf das Verhältnis zu Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe. Wobei er Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit Schwachheit behaftet ist. Ja, wir sehen, Aaron, der war auch nicht perfekt. Der hat auch viele Schwachheiten gehabt und er trat für sein Volk ein. Und um ihretwillen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst der Sünden wegen opfern. Aaron musste auch für seine eigenen Sünden opfern. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um hohe Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Wie auch er in einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Wir sehen, dass das ganze Amt des Hohepriesters zeigt auf etwas hin, was Christus erfüllt. Der wahre Hohepriester. Der nicht für seine eigenen Sünden mehr opfern musste, sondern der als vollkommen, als Sohn Gottes ein perfektes Opfer bringen konnte und eingegangen ist in das Allerheiligste in dem Himmel und hat sein eigenes Blut dargebracht. Und er verwendet sich für sein Volk, sagt uns die Bibel. Aber auch die ganze Stiftshütte ist ein Zeichen auf Christus. Wenn wir mal die verschiedenen Elemente betrachten, der Leuchter, der aufgestellt wurde, zeigt etwas von einer Erkenntnis, eine Offenbarung der Wahrheit, die in Christus erfüllt wird. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Johannes ihm im Johannesevangelium das Licht nennt. Christus ist das Licht, die vollendete Offenbarung. Auch das Schaubrot. Wir haben gerade von dem Manna gelesen. Schaubrot wurde dargelegt als ein Zeichen dafür, Gott versorgt. Gott ist es, der uns versorgt. Und er versorgt uns vollends in Christus, dass er uns Christus gegeben hat, dass wir durch ihn leben sollen. Das Reinigungsbecken, wo die Priester sich vorher waschen sollten, rituelle Waschungen, es weist uns hin, dass allein Christus uns reinwaschen kann von unseren Sünden, dass wir ein reines Gewissen bekommen können vor Gott. Der Opferaltar zeigt uns die Vergebung, die in Christus geschieht, durch das stellvertretende Opfer seines eigenen Leibes. Die Bundeslade selbst, die in sich die Gesetze Gottes trägt, ist ein Zeichen auf Christus, der in sich selbst, in seinem Leben, vollkommen alle Gesetze erfüllt hat, was kein Mensch konnte. Und er ist der die Bundeslade zu einem Gnadenthron macht.
wo wir hinkommen können und Gnade erfahren, weil er das Gesetz erfüllt hat und wir seine Gerechtigkeit empfangen dürfen. Der Rauchopferaltar steht für die Fürbitte. Wir wissen, Christus hat selbst für seine Feinde gebetet, als er am Kreuz hing. Und die Schrift sagt uns, er verwendet sich für uns vor dem Vater. Er ist es, der ein Wohlgeruch ist vor Gott, damit wir Frieden haben können. Auch die Stiftshütte, dass es ein Zelt war, deutet auf etwas hin. Und zwar auf die Fleischwerdung Christi. Fleischwerdung Gottes. Wir haben ja vor einigen Wochen haben wir gelesen in Johannesevangelium im ersten Kapitel. Und das Wort wurde Fleisch und es zeltete unter uns. Christus ist auf die Welt gekommen. Gott kommt seinem Volk nahe. Das zeigt die Stiftshütte. Und in Hebräer 10, Vers 19 lesen wir sogar, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Er sagt, das, was in der Stiftshütte die Menschen trennte von dem Allerheiligsten, dieser Vorhang, dieser dicke Vorhang, erinnert ihr euch in den Evangelien, als es heißt, dass Christus gestorben ist, plötzlich riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten komplett durch. Durch das Opfer seines Leibes hat Christus den Weg freigemacht zu Gott. Dass wir nun mit wahrhaftigem Herzen und voller Gewissheit hinzutreten dürfen. In die Gegenwart Gottes. Wir sehen also im ganzen Buch Exodus, im zweiten Buch Mose, sehen wir viel, was uns hinweist auf dieses Wirken Gottes durch seinen Sohn. Nun, es ist immer eine Hilfe, um wirklich ein Buch zu verstehen, um sich zu merken, was kommt da drin vor, wenn man eine klare Gliederung hat. Wenn man sich etwas merken kann, wie ist das aufgebaut? Deswegen ist eine dritte Aufgabe gewesen, dass wir eine Gliederung erstellen. Es gibt viele gute Gliederungen, wie man dieses Buch aufteilen kann. Eine, die gut und einfach zu merken ist zum Beispiel eine örtliche Gliederung. Wenn man mal betrachtet, wo findet denn das Handeln statt, diese Aktionen, die dort vorkommen, diese Erzählungen? Kann man sagen, Kapitel 1 bis 12 in Ägypten. Ja, das Volk ist in der Sklaverei und wir sehen die ganze Interaktion mit dem Pharao und den ganzen Streit und das Handeln Gottes als Strafgericht an den Ägyptern, an den Pharao und wie er so langsam sein Volk herausruft. 12 Kapitel finden in Ägypten statt. Und dann von 12 bis 18 in der Wüste. Das Volk marschiert durch die Wüste und erfährt dort, wie Gott sie leitet und führt und bewahrt. Und 19 bis 40, Kapitel 19 bis 40 ist dann am Sinai, an diesem Berg, wo Gott sich offenbart. Beim Lesen ist mir aber auch noch ein anderer Gedanke gekommen, wie man dieses Buch gliedern kann. Und zwar in der Aufteilung die gleiche. Kapitel 1 bis 12, Befreiung. Kapitel 12 bis 18, Bewahrung. Kapitel 19 bis 40, Begegnung. Kann man sich auch so merken, mit diesen drei Bs. Befreiung, Bewahrung, Begegnung. Wir müssen nämlich sehen, dieses Buch geht nicht nur um einen historischen Bericht, sondern es geht um das Handeln, um das souveräne Handeln eines heiligen Gottes mit seinem Volk. Und wenn wir lernen, Gott befreit, Gott bewahrt und Gott lässt sich begegnen, ist das etwas, was wir anwenden können auf unser eigenes Leben. Gott befreit Israel aus einem Grund. Und der Grund ist nicht ein humanistisches Ideal von Gleichberechtigung. Auch nicht von Freiheit. Gott befreit und bewahrt sein Volk, damit sie ihm begegnen und ihn verherrlichen. Im allerletzten Abschnitt von Exodus wird berichtet, wie die Herrlichkeit des Herrn die ganze Stiftshütte erfüllt. Und das ist der Höhepunkt. Das Volk Israel wurde befreit, um abgesondert von allen falschen Götzendienst und Sündenknechtschaft dem einen wahren Gott zu begegnen und ihm zu dienen. Das ist der Grund für die Befreiung und die Bewahrung Gottes. Und damit ist das ganze Buch Exodus auch ein Vorschatten auf das Evangelium, wo Gott durch Christus sein Volk befreit, herausreißt, herauszieht aus Sündensklaverei, bewahrt in fortwährender Heiligung, um ihn in Heiligkeit und Gerechtigkeit zu dienen und sich an ihn in Ewigkeit zu erfreuen. Soweit. Gibt es noch Fragen zu dem Buch? Ist euch noch etwas aufgefallen in der Auseinandersetzung? Hat jemand denn einen Bibelvers auswendig gelernt? Die vermeintlich einfachste Aufgabe wird immer am ehesten verschoben.
Können wir was ergänzen? Wir hatten ja gesagt, diese Aufgaben sind zum Teil sehr offen gestellt und es gibt nicht eine Antwort. Du hast es ja bei der Gliederung so gemacht, jetzt zwei Möglichkeiten. Es gibt andere Möglichkeiten, das zu gliedern. Aber die Aufgaben sind auch deswegen so gestellt, damit sie einen auf die richtige Fährte bringen beim Nachdenken über die Schrift. Das ist eigentlich, was wir erreichen möchten, dass man beim Lesen durch die Schrift auch nachdenkt über die Schrift. Und eine andere Möglichkeit der Gliederung würde ich gerne noch anbieten.
Gerne.
Weil der letzte Satz, die du gesagt hast, die legen das eigentlich nahe, ja, dass dieses Buch eigentlich auch ein Hinweis ist auf das Evangelium. Mhm. Und wenn du es mal betrachtest, auch unter dem Namen der Exodus, Auszug, wenn du am Anfang anschaust, ist das Volk Gottes unter der Herrschaft des Pharaos. Und am Ende, wenn du Kapitel 39 und 40 liest, da ist ein Satz, der immer wieder auftaucht. Wo Mose die Stiftshütte aufrichtet und heißt immer, er macht alles ganz genau so, wie Gott es gesagt hatte. Und das ist auch nicht einfach nur zufällig. Das zeigt, jetzt sind sie wirklich da angelangt, wo Gott sie hinbringen will, nämlich unter die andere Herrschaft. Das ist, was Römer auch so klar macht, Römer 6 zum Beispiel. Du bist entweder unter der Herrschaft des Teufels oder du bist unter der Herrschaft Gottes. Das ist, die zwei Alternativen gibt es und daneben nichts mehr. Und wenn du das siehst, dann kannst du die Gliederung auch so machen. Am Anfang sind sie unter der Herrschaft des Teufels und Gott bringt sie da heraus, ja, und das Pharao, wie sie sagen, Kapitel 12, Kapitel sind immer die gleichen. Mhm. Und dann kommt eigentlich die Verkündigung der Herrschaft Gottes, das Gesetz. Gott sagt ihnen, die 10 Gebote, was wir oft lesen in Gottesdiensten, Kapitel 20, aber auch, was sie alles einrichten sollen, diese Stiftshütte und das Priestertum, die Kleidung des Priesters, alle Einzelheiten, wie soll das aussehen, dass sie unter der Herrschaft Gottes leben. Und am Ende wird das eigentlich verwirklicht oder zumindest Es kommt zu einem gewissen Abschluss daran, dass sie das Mose alles ganz genau so macht. Diese Herrschaft Gottes wird aufgelegt. Also, oder der Herrschaft des Teufels, die Verkündigung der Herrschaft Gottes und dann die Herrschaft Gottes wird aufgerichtet letztendlich. Und das ist auch ein klares Bild dann auf das Evangelium. Wo ist der Mensch, ja, in seiner Verlorenheit und unter der Herrschaft des Teufels? Und dann fängt Gott an, durch seinen Geist in ihm zu wirken. Das Evangelium wird verkündigt. Es wird verkündigt, Jesus ist Herr. Du bist unter der Herrschaft des Teufels und da musst du herausgeführt werden. Dabei spielt das Gesetz eine Rolle. Dabei spielt die Offenbarung Gottes eine Rolle. Es muss verkündigt werden, das Wort Gottes. Aber du musst dahin kommen, dass du erkennst, das ist das Ziel deines Lebens, dass du alles genauso machst, wie Gott es gesagt hat. Und da ist das letzte Ziel, wenn ich noch einen Vers aus Johannes hinzunehme, Johannes 14, 21. Wenn man Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Das ist die vollkommene Gemeinschaft mit Gott. Dahin will Gott sie eigentlich herausführen aus Ägypten. Ja? Und das ist eigentlich das, wo die Aufgabe euch anregen soll, so ein bisschen in größeren Bogen drüber zu denken und auch die Relevanz für uns heute zu sehen, fürs Neue Testament und Christus in all dem zu finden, was er für uns getan hat.
Also ich habe jetzt zusammengefasst drei Gliederungspunkte. Wenn ich das richtig habe, Versklavung, Verkündigung und neues Leben in Gehorsam.
Du kannst dich das ausdrücken.
Gut, ich habe, ja.
Ich denke auch im 2. Mose, wenn man es unter dem Aspekt des wahren Gottesdienstes liest, sehen wir auch sehr klar und deutlich, wie ernst Gottes ist. Ich denke, es fällt auch beim Lesen diese lange Beschreibung, vielleicht auch erstmal ermüdende Beschreibung an Mose, wie die Stiftshütte gebaut werden soll. Und dann denkt man sich, ach, geschafft, und dann kommt es, jetzt bauen wir genau das und das gleiche Ansorgen. Aber es hat auch Bedeutung. Ja, ja. Und Gott ist nicht so, dass er sagt, na mach mal, guck mal, das passt und das schön ist, sondern es liegt ihm dran, dass es ganz genau so geschieht, wie er es gesagt hat. Und Gottesdienst ist nicht irgendwas, was sich Menschen ausdenken können, das ist ja danach mit diesem goldenen Kalb. Halt, wir hätten gedacht, wir haben mal schön mit dem Kalb. Nee. Sondern nur so, wie Gott es geordnet hat und Gott verordnet hat. Und das denke ich auch ein ganz wesentlicher Aspekt in 2. Mose, der dann eben auch schon das Buch durchträgt. Ja? Und das ist ja sehr früh eben dieser Ruf zum Gottesdienst. Wir müssen uns absondern. Wir können hier nicht in Ägypten Gottesdienst feiern. Wir müssen raus aus Ägypten, um das zu tun. Genau. Der Pharao wehrt sich die ganze Zeit. Ja. Ja, aber dieser Aspekt des wahren, reiner Gottesdienstes, echter Gottesverehrung, eigentlich fast ein Kommentar zum 2. Gebot oder zumindest den ersten 3 Geboten, 3 oder 4 Geboten, wird schon, oder das regulative Prinzip dann eben in 2. Mose absolut deutlich durchgetragen und unverkennbar.
Ja. Ja. Wir glauben an die Einheit der Schrift. Wir glauben, dass der Gott, der in Exodus gesprochen hat, der gleiche Gott ist, der uns auch im Neuen Testament begegnet. Und deswegen ist es eine wichtige Anfrage. Meinen wir wirklich, dass Gott so genau auf die Gottesdienstordnung im Alten Testament geachtet hat und so spezifisch, so detailliert alles vorgeschrieben hat, und dann im Neuen Testament sagt, ach ja, jetzt macht, was ihr wollt. Ja, deswegen ist es uns wichtig, dass wir sagen, wir wollen Gottesdienst so ordnen, so feiern, so Gott dienen, wie wir es in seinem Wort geoffenbart haben. Und wir sehen natürlich, wir brauchen keine Stiftshütte mehr, weil wir sehen, Christus hat es erfüllt. Und dennoch haben wir klare Angaben, wie Gott Gottesdienst haben will, wie wir ihn ehren sollen, wie wir ihn dienen sollen, was ihm wohlgefällt. Genau, das ist ein wichtiger Aspekt.